Ein 102,3 mega herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Wie jeden Donnerstagabend bei einer Sendung der Schwulenwelle. Heute am 5. März 2020 im Programm ein Gaywatch-Spezial zum Thema Oscars und Berlinale. Wir haben ein exklusives Interview für euch mit tiefen Einblicken und Informationen. Hallo Hartmut, oder soll ich dich Emma nennen?
Nein, alles gut.
Ja, okay. Hartmut, wir hatten es ja gerade mit einem wunderschönen Beitrag über die Berlinale und den Teddy hier mit unserem Mann in Berlin, dem Hagen. Und Götz hat ja das freundlicherweise das Interview geführt. Aber du warst ja auch in Berlin. Das ist ja nicht so, dass wir nicht auch noch aus erster Hand hier im Studio live ein paar Infos kriegen könnten. Da hake ich doch gerne mal nach. Hartmut, warum warst du in Berlin?
Ja, ich bin daneben der Welle auch noch bei der Schwulen Filmwoche hier in Freiburg, die jetzt am 13. bis 20. Mai stattfinden wird. Und wir sind gerade auf der Suche nach den letzten Filmen, die wir noch bräuchten für das Festival. Mhm. Die Berlinale ist immer so ein bisschen noch eine letzte Möglichkeit, nochmal ganz frisch auf der Leinwand noch was Neues zu entdecken, auch Kontakte zu schmieden. Und von da waren wir mit einem Team von fünf oder sechs Leuten waren wir auf der Berlinale und haben da unter anderem eben auch schwule und queere Filme angeguckt, aber auch andere Filme.
Und habt ihr euch da aufgeteilt oder seid ihr alle sechs Mann hoch immer in dieselbe Vorstellung gegangen?
Nee, wir kommunizieren da immer so natürlich ein bisschen, aber an sich macht jeder für sich ein bisschen, also weiß man vom Zeitplan, manchmal jeder ein bisschen was anderes hat, man trifft sich dann zwischendrin, bespricht sich mal wieder zwischendrin. Aber generell, jetzt sind wir nicht immer automatisch alle in selben Film gegangen, manchmal gab es sich aber.
Ja. Okay, von 2001 bis 2019, glaube ich, war ja mein Namensvetter Dieter Koslick langjähriger Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin, wie das Ding ja vollständig heißt. Nun gibt's mit Mariette, heißt sie wirklich so?
Mariette,
also mit Frau Rissenbeek und Carlo, was auch immer, eine, ich habe vorher nicht richtig zugehört, ich muss mich schämen, Carlo. Also mit Carlo halt, eine neue Leitung. Hat man diese Änderung bemerkt? Du bist jetzt auch schon seit ein paar Jahren hintereinander weg bei der Berlinale gewesen.
Man hat der Kostik an sich schon mal fehlt, das merkt man schon, weil der ist sehr präsent. Man sieht ihn immer wieder mit seinem Hütchen und seinem Schal immer so und die Stars reihen sich um ihn herum. Sag ich, die anderen beiden habe ich nicht so viel gesehen. Wobei ich muss sagen, ich war ja auch eher in den Nischenfilmen drin, gar nicht so viel in den großen Filmen. Was mir auffiel, ich weiß aber nicht, ob es daran lag oder ob ich letztes Jahr mehr Glück hatte. Ich fand, es war weniger Glamour insgesamt bei der Berlinale, was mir manchmal, ja, was ich ein bisschen schade finde, gerade in den großen Filmen, bei den Filmpremieren, dass teilweise jetzt noch nicht mal mehr ein Moderator rauskommt und die auf die Bühne kurz holt. Manchmal ja, also bei kleinen Filmen schon, wenn diskutiert wird. Aber bei den großen Filmen ist jetzt so, dass eine Kamera praktisch dann durchs Publikum fährt und dann wird die Leute schon begrüßt, dann winken die alle in die Kamera rein. Hat den Vorteil, dass jeder sieht es dann auf der Leinwand vorne auch, die Leute. Aber ich fand es manchmal ein bisschen unpersönlicher. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es daran lag, ob ich da jetzt einfach ein bisschen noch Pech hatte dieses Jahr, aber in den Filmen, wo ich war, fand ich, der Glamour war etwas kleiner und das finde ich ein bisschen schade bei so einem großen Festival.
Vielleicht ist es aus Zeitgründen, das dauert ja dann immer so lang, bis sie dann aus dem Zuschauerraum da hochgekraxelt sind auf die Bühne. Und
ja,
so und
mag
so
sein, aber ja, manchmal sind sie dann doch noch bis vorne an die Bühnenkante, aber nicht hoch zum Beispiel. Ja. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Also, aber das ansonsten jetzt vom großen Ganzen habe ich nicht so viel bemerkt, dass was anderes wäre. Also der Trailer oder das Berlinale Filmchen, was immer vorne dran kommt, ist noch dasselbe mit einer 70 jetzt vorne dran, halt einer neuen Zahl und so. Und die, aber sonst das ist eigentlich alles geblieben. Also es mag da in den Strukturen einiges sich geändert haben. Ich habe es jetzt als Zuschauer nicht so
wahrgenommen. Ja, okay. Du hast ja schon gesagt, du hast nicht die ganz großen Filmpremieren angeguckt. Was hast du denn dann für Filme gesehen?
Dann doch einiges. Also jetzt von Schwulenfilmen Futur 3. Wir haben eben schon ein bisschen was gehört. Also der hat ja auch dann den Teddy Award für den besten Spielfilm bekommen.
Darf ich das schon mal fragen? Was hat der Titel zu bedeuten? Weil also Futur 1 und Futur 2 kenne ich ja.
So, jetzt erwischte mich. Okay. Ich sinniere mal kurz drüber, während ich rede.
Nein, das möchtest du jetzt nicht spoilern.
Genau, ja.
Also Futur 3 hast du gesehen?
Genau, da hat mehrere Preise ja bekommen und war auch der zweite Platz auf der Panorama Publikumspreis. Der Regisseur ist erfrischend jung, 26 Jahre alt, aus Köln, mit iranischer Herkunft und Faras Shariat. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und es ist wirklich junges deutsches Kino, würde ich sagen. Obwohl sehr viel auch iranisch gesprochen wird, ganz einfach deswegen, weil es im Flüchtlingsbereich sich abspielt.
Ja, da haben die Perser ja ordentlich abgesahnt auf der Berlinale.
Das stimmt auf jeden Fall, ja genau. Also es ist immer deutsch und dann hört man wieder mal ein bisschen iranisch, mit Untertiteln auch. Ich fand es sehr packend gemacht, wir haben eben ein bisschen schon was gehört über die Story, so ein bisschen ein sehr packender Film, mit einer kleinen spannenden Nebenrolle, wenn man aufpasst. Jürgen Vogel spielt mal zwischendrin mit, hat eine ganz kleine Rolle, er ist ein Projektmitarbeiter, der Panafche, das ist einer der jungen Protagonisten, die abgeschoben werden sollen, anbietet sie zu heiraten, damit sie hier bleiben darf, aber er ist eher so ein schmieriger Typ. Aber es ist nicht nur eine Szene, aber das ist ganz witzig, dass er plötzlich dann da steht. Mhm. Insgesamt also ein sehr frischer Film, sehr angenehmer Film, also ich fand ihn sehr gut und sollte man sich auf jeden Fall angucken, kommt ja auch ins Kino und wir hoffen ja auch bei der Filmwoche vielleicht zu kriegen, es ist ja kurz vor der Deutschland-Premiere, mal schauen, also vor dem offiziellen Kinostart, mal gucken, ob wir den bekommen könnten. Kann ich also sehr empfehlen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film.
Futur 3,
genau. Dann eigentlich ein bisschen kleineres, queeres Filmchen, oder das Queere kommt weniger drin vor, ist Schwesterlein. Ist ein Schweizer Film, auch mit Nina Hoss immerhin und Lars Eidinger. Nina Hoss und Lars Eidinger sind Geschwister. Ich glaube sogar Zwillingsgeschwister. Sie ist mittlerweile in der Schweiz mit ihrem Ehemann und ihren Kindern. Und der Sven, also Lars Eidinger, ist in Berlin Schauspieler. Und ein erfolgreicher Schauspieler, hat aber eine schwere Krankheit, Krebs. Und sie kommt nach Berlin, um ihn dann zu unterstützen, was ihre ganze Ehe durcheinander wirft und so weiter. Und das Schwul daran ist, dass er halt eben schwul ist. Auch das ist dann immer Thema. Es ist aber keine große Geschichte, er ist einfach halt schwul, sein Freund ist mittlerweile nach Hamburg gegangen, mit dem möchte auch keinen Kontakt mehr haben. Es gibt mal zwischendrin eine Szene, wo sie dann auf einer Toilette, wo er da irgendwie sich da mit anderen da vergnügt und so weiter. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Film, muss ich sagen. Also ein tragischer Film, ein trauriger Film, schön nicht im Sinne von, dass man darüber lachen muss und sonst ist schon alles sehr dramatisch und so, aber ein sehr angenehmer Film zum Schauen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ein gefälliger Film.
Man muss schon einiges durchmachen in dem Film. Ja, das schon, okay. Aber ein Film, der einen Preis bekommen hat, und zwar, das muss ich gerade mal schauen, und zwar für den Teddy Jury Award, ist Risi oder Days auf Deutsch, ist ein taiwanesischer Film, ein Low-Budget-Film.
Days und, auf Englisch.
Days auf Englisch, ja.
Ja, weil ich gesagt habe, Days auf Deutsch. Ja, habe ich gerade irritiert.
Genau.
Ja.
Von Tsai Ming Liang. Und da hat schon mehrere Filme rausgebracht. Ist, glaube ich, bekannt dafür, dass er sehr langsame Filme dreht. Und ich muss sagen, er hat jetzt zwar einen Preis bekommen, ich war sehr entsetzt. Also ich muss sagen, ich bin auch ein Fan mal von Filmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt mal ganz anders. Ich kann das Modell, den Gedankenmodell mitmachen im Kino und sagen, okay, das ist mal ein Film gegen alle Regeln, der ist einfach langsam, man muss sich Zeit nehmen, man guckt sich es an. Mal das mitzumachen, mal zwischendrin, finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Der allerdings war nicht schön genug, um die Langsamkeit ertragen zu können. Also die erste Szene zum Beispiel ist eigentlich gar nicht schlecht. Also man sieht den Hauptdarsteller, der kränklich ist. Einer der beiden Hauptdarsteller spielen nur zwei Leute eigentlich mit. Der einfach aus dem Fenster guckt, draußen ist ein Gewitter und wir erleben das ganze Gewitter, in dem wir einfach sein Gesicht die ganze Zeit sehen und es plätschert und donnert. Da passiert doch nicht viel mehr. Also das ist dann so. Und so ist das Programm. Die ganzen Szenen ist also immer so 2-3 Minuten, eine Einstellung, manchmal auch nur ein Eimer, in dem es reintropft oder ein paar Bäume oder irgendwas. Er trifft dann später auf einen jungen Mann. Gibt auch eine Sexszene, die dann wieder fast YouPorn-mäßig drauf ist. Also man sieht zwar jetzt nicht das Gemächt, aber sonst eigentlich ziemlich alles. Das sind noch Leute rausgegangen.
Und das auch in Slow-Mo oder ist das dann?
Nein, das war dann normal, aber ich habe dann gedacht, spannend, wenn das, wenn der Film gewinnt und ins Arthouse kommt und normal im Kino ist, dann werden einige doch erschrecken. und danach tröpfelt es noch ein bisschen weiter. Es gibt ein paar wenige Szenen, aber zum Beispiel kriegt der eine, der Jüngere von den beiden, kriegt von dem anderen so ein Spieluhr geschenkt, wo Limelight gespielt wird von Charlie Chaplin. Und dann hören die sich jetzt halt, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Mal das Lied an und dann lächeln sie mal mit. Alles mögliche. Ja. Und das kommt dann nachher nochmal. Zweite Mal ist es sogar ein bisschen poetisch, weil der Jüngere dann irgendwie an den anderen wohl denkt und auf der Straße sitzt und sich das anhört, aber es zieht sich und dafür waren die Bilder einfach nicht so gut komponiert, also ich, meiner Meinung nach. Der Regisseur hat auch mal den Film Der Fluss gemacht, 2005 kam der raus, den habe ich sogar damals bei der Filmwoche noch nicht damals als Teilnehmer der Filmwoche, aber als Zuschauer gesehen. Den fand ich damals ziemlich gut, das kann mich noch gut daran erinnern.
Irgendwie der war auch so langsam, ja.
Der hat für mich funktioniert damals. Das Motiv Wasser war auch damals ein Motiv, was den ganzen Film durchging auch. Hm. Und ich erinnere mich heute noch daran, dass ich den gern gesehen habe, aber den Days fand ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig gut. Dagegen ein anderer taiwanesischer Film oder Hongkong-Film, also ist mit Hank Wu beiden zusammen, ist Suk Suk gewesen von Ray Yang. Da geht es um zwei ältere Herren, also jetzt nicht uralt, aber beide so im Rentenalter. Einer ist schon in der Rente, der andere nicht. Beide mit Familien, Hongkong und natürlich ein starkes Familiengefüge. Und die beiden treffen sich erstmal so ein bisschen erstmal so mit kleinen Dates und so weiter und gehen dann auch in irgendwelche Darkrooms und alles Mögliche. Und bauen so eine Affäre auf, ja, genau. Und der eine ist eher ein bisschen abweisend oftmals, der andere dafür aber doch sehr offen. Und es geht dann auch darum, wie die Familien drauf reagieren, die es eigentlich nicht wirklich wissen, aber das so ahnen nach und nach. Ist ein sehr melancholischer Film, hat aber auch was sehr Warmes eigentlich mit den beiden. Ist auch, man sieht die auch gerne, wie sich das entwickelt, das Ganze. Hat ein bisschen ein nachdenkliches Ende. Aber den zum Beispiel, den fand ich dagegen eigentlich trotz allem einen sehr, sehr schönen Film. Den kann ich eigentlich auch wiederum empfehlen.
Wie ist der nochmal?
Suk Suk. Suk Suk. S-U-K. Dann haben wir eben schon gehört, Welcome to Tschetschenien. Genau. Ein USA-Film, aber es geht um Tschetschenien. Wir haben es eben schon gehört. Also es geht darum, dass Tschetschenien seit 2017 die Lage sich verschärft hat und Schwule und Lesben dort mehr oder weniger auch umgebracht werden. Es den Familien sogar angeraten wird, die Kinder zu ermorden, weil es eine so große Schande ist. Man sieht auch teilweise Ausschnitte, die wirklich sehr heftig sind, wo plötzlich eine junge Frau einfach in den Magen geschlagen wird, unvermittelt, und dann wird sie eigentlich wahrscheinlich erschlagen. Auch ein junger Mann, wo ein Felsbrocken auf den geworfen wird. Im letzten Moment bleibt das Bild stehen. Also wirklich sehr erschreckende Bilder. Und da gibt es eine LGBT-Artistengruppe aus Russland, die versucht, die aus Tschetschenien rauszukriegen, in andere Länder zu bringen, die sich ein Haus angemietet haben. Und dorthin geht auch eben der Kameramann und der Regisseur. Und er versucht halt, die irgendwie rauszukriegen, was sehr schwierig ist aus Tschetschenien. Das Spannende ist ein bisschen an dem Film, obwohl es ja jetzt kein teurer Film ist, man hat ja überlegt, was macht man mit den Männern und den Frauen, die dort sind. Man darf es ja nicht zeigen, weil dann ist ihr Leben auf jeden Fall möglicherweise futsch. Also hat man einfach die Gesichter geändert. Das habe ich aber teilweise gar nicht gemerkt. Das ist so gut gewesen, dass man es, also manchmal merkte man es ein bisschen, dass irgendwas nicht ganz stimmt mit den Gesichtern, aber es sind andere Gesichter drauf. Ich dachte, darum sind Tschetschenien auch alle so hübsch. Also es sind tatsächlich andere Gesichter teilweise gewesen. Das war relativ aufwendig, fällt aber nicht so sehr auf. Und, sehr bewegender Film. Das waren auch dann die man auch sehen durfte. Die zwei Aktivisten und einer, der gerettet wurde, der mittlerweile in die Öffentlichkeit gegangen ist, Maxim. Die waren auch in Berlin, haben dann Standing Ovation bekommen und man hat gesehen, wie gerührt die sind, dass sie eigentlich nach diesem ganzen Drangsal und des ganzen Ungemach dort Todesangst, dass sie jetzt da wirklich gefeiert werden in Berlin. Das hat mich auch sehr gerührt und ich hoffe, dass vielleicht wir den bei der Filmwoche zeigen können, ich weiß nicht, aber oder dass es auf jeden Fall in die Kinos kommt. Das war ein sehr spannender Film. Jetzt noch ein sehr schöner, wobei jetzt auch keine Komödie, ein schöner, schwuler Film, fand ich, war Scharlatan. Das ist ein polnischer Film. Da geht es um eine wahre Geschichte, den Heiler Jan Mikulacek, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, der in dem totalitären Staat von Tschechoslowakei, dann 1950er Jahre lebt. Heiler ist in dem Sinne, dass er anhand von Urin sehen kann, was die Leute haben und kann sehr genau voraussagen, was passiert und wie man helfen könnte. Er kann aber auch sagen, die Person stirbt nächste Woche Dienstag. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Den gab es wohl wirklich. Und er hat wohl tausende von Menschen auch so gerettet, sehr engagiert teilweise auch, also er hat teilweise 100% Patienten am Tag und gibt dann auch so Szenen, wie zum Beispiel eine Frau dorthin kommt mit der Tochter, dann sagt die Tochter, muss ans Meer, die sagt, sie hat kein Geld, dann legt er ihr Geld hin, also er war sehr engagiert. Und spannend ist, er hat einen Assistenten, der sich herausstellt im Laufe des Films, dass es sein Liebhaber auch ist oder sein Freund, sein Partner, der allerdings wiederum eine Familie hat, eine Frau hat und das natürlich eine ganze Zeit ein bisschen problematisch ist. Die Frau darf das nicht wissen und er reist am Wochenende wieder zurück zu seiner Frau. Es kommt eine Art Eifersucht auch auf zwischen dem Heiler und seinem Assistenten. das sehr üble Ausmaße hat. Zum Beispiel gibt er dem Assistenten dann, weil als sie schwanger wird, die Frau ein Mittel, damit das Kind verliert. Und er macht es dann auch das sogar noch. Mhm. Also sehr heftige Sachen. Also die Liebe ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, ah, wie schön, wie toll das alles ist, sondern es hat doch sehr dunkle Seiten, das Ganze auch. Beide werden festgenommen von der Staatssicherheit, die gegen sie ermittelt. Man möchte sie eigentlich loswerden im Endeffekt und man hängt ihnen etwas an, dass sie nämlich einen Politiker haben vergiften wollen, was aber so gar nicht stimmt. Und es endet dann aber auch sehr betrüblich, auch eigentlich, auch was die Partnerschaft der beiden betrifft, will ich es nicht zu viel verraten. Aber ein sehr, sehr spannender Film, ist ein Historienfilm, also auch der nicht billig ist, sondern wirklich sehr, sehr aufwendig gedreht worden ist. Also man merkt, wirklich auch da Geld drin steckt. Mhm. Macht richtig Spaß. Also nicht so ein Nischenfilm, wo man denkt, so na, da haben sie jetzt mal irgendwie. Nein, es ist wirklich viel Geld reingesteckt. Hauptrolle ist sehr, sehr spannend, weil da spielt, es gibt zwei Männer spielen, die in Heiler in jungen Jahren und in älteren Jahren und ist aber in Wirklichkeit Vater und Sohn. Also deswegen, ich dachte im Film die ganze Zeit, die sehen sich auch wirklich wahnsinnig ähnlich. Ja. Nachher habe ich erfahren, Arnie ist nicht auch Vater und Sohn
gewesen. Dann gute Idee.
Ja, also Charlatan unbedingt angucken. Ich denke, dass der es auch nicht im Kino schaffen könnte. Dann ein sehr eher tragischer Film, Minyan, ein jüdischer Film, also aus den USA kommt, aber es geht um das Judentum von Eric Steele. Geht um 17-jährigen David. Das Ganze spielt in den Mitte der 80er Jahre. David hat das Problem, er lebt in einer Zeit, wo seine ganzen Eltern und Großeltern sind Holocaust-Überlebende, also haben dieses ganze Schicksal, tragen sie mit sich, was er immer mitbekommt. Er lebt in den 80er Jahren, wo AIDS und HIV aufkamen und um ihn herum sterben Leute. Also eine ganz blöde Zeit eigentlich für ihn insgesamt. Es geht erstmal ums jüdische Leben erstmal und er will seinem Großvater helfen, die Großmutter ist gestorben, eine Wohnung zu kriegen und da gibt es eine Tora-Schule und da versuchen sie reinzukommen, indem sie eine jüdische Betgemeinde unterstützen. Und zwar, das wusste ich auch nicht, Minyan ist eigentlich eine Betgemeinde, es gibt als bestimmte Gebete die oder Gottesdienste, die dürfen nur mindestens, es müssen mindestens 10 jüdische Männer da teilnehmen. Sonst geht es nicht, sonst ist es so heilig, es geht nur mit 10 Leuten. Mhm. Und denen fehlen eben 2. Und die beiden gehen da rein, können damit aber auch in das Wohnheim einziehen, gerade für den Großvater sehr wichtig. Dort begegnen sie dann später Itzig und Merschel, zwei ältere Herren, wo sie rausstellt nachher nach, dass die ein schwules Paar eigentlich sind. Einer von beiden stirbt dann auch im Laufe des Films, was eine sehr wichtige Rolle hat. Und uns geht natürlich auch um das Coming-out von David, wie er mit anderen Gleichaltigen sich trifft, wo dann HIV und AIDS und so weiter eine Rolle hat, spielt. Der Film ist eher sehr düster. Mhm. Natürlich gibt es auch diese jüdische Musik, die man so kennt, die sehr schön ist, aber auch ein bisschen nicht die Stimmung gerade erhebt und so. Aber es ist ein sehr packender Film. Das Blöde war ein bisschen, dass der wirklich nur auf Englisch und Hebräisch zu hören war und Jiddisch keine Untertitel eigentlich hatte. Also es gab Untertitel, wenn es Jiddisch war und Hebräisch, aber sonst nicht. Mir entging sehr viel im Film. Ich habe es dann nachher nachlesen müssen. Hab danach gemerkt, oh, das ist ein sehr spannender Film gewesen. Ich habe leider nicht alles verstanden. Mhm. Da hätte ich deutsche Untertitel eigentlich gut gefunden. Das finde ich eh immer sehr schade bei der Berlinale, dass man, es ist ja doch ein deutsches Festival, dass man nicht mindestens dafür sorgt, dass es deutsche Untertitel gibt. Mhm. Also man geht schon sehr davon aus, dass man irgendwie mindestens Englisch kann, können ja auch die meisten, verstehe ich bei kleinen Festivals, wie bei der Filmwoche, können es teilweise nicht anders, weil man einfach nicht Untertitel nicht zahlen können. Aber ich denke, bei solchen Wettbewerbsfilmen, wo diejenigen ja auch was davon haben, dass sie dann möglicherweise gewinnen, sollte man eigentlich dafür sorgen, dass es dann auch einen deutschen Untertitel gibt, dass die das vorher dafür sorgen, dass man ihn dort zeigen kann. Und das finde ich ein bisschen schade. Bei dem Film ist mir sehr viel entgangen und hinterher habe ich es dann nachlesen können, habe gemerkt, wie toll der Film eigentlich war. Und noch vielleicht ein letzter Film, der so halb queer, schwul ist. Ja, es ist schon ein kleines Queer, aber Berlin-Alexanderplatz, ein deutsch-niederländischer Film, wo wir irgendwie die Freude haben. Nächste Woche haben wir die queere Weimarer Republik, da haben wir einen Sprecher, der spielt dort auch mit, der Peter auch Lammersdorf, eine ganz kleine Rolle allerdings nur, beziehungsweise er wurde recht runtergeschnitten, aber frei nach Alfred Döblin, geht auch wieder ein bisschen um die Flüchtlingsproblematik, also der Roman wurde in die Richtung ein bisschen umgeschrieben und es geht um Francis, einen illegalen afrikanischen Immigranten, der nach Deutschland kommt, nach Berlin kommt und ein gutes und anständiges Leben führen möchte, aber die Welt möchte es nicht so, er rutscht immer mehr ab und kommt danach ins Drogenmilieu und so weiter. Der Film ist sehr groß, finde ich, also, er hat vielleicht ein paar logische Fehler insgesamt, aber ich habe sie ihm verziehen, weil ich ihn trotzdem sehr pathetisch und groß fand, den Film. Hat wahnsinnig gute Schauspieler, der Hauptdarsteller ist nicht nur eine Augenweide, sondern spielt auch sehr gut. Weltkett Bunjue, aber ich lüge, Aber wie bei der Hauptsteller ist sehr, sehr gut. Daniela Haase ist die Mieze, also ist die weibliche Hauptrolle, die kennt man vielleicht aus Fuck Your Goethe, aber auch in vielen anderen Filmen. Reinhold spielt Albrecht Schuchten, das ist wirklich eine ganz tolle Rolle, also das ist eigentlich der Bösewicht des Ganzen, der aber dann doch sehr viele andere Seiten zeigt. Und es macht eigentlich richtig Spaß, obwohl man ihn eigentlich hasst, die ganze Zeit ihn zu beobachten. Der spielt wirklich wahnsinnig gut. Und Joachim Krohl darf so einen, darf Pumps spielen. Das ist praktisch so der Gangster-Chef oder der Pate eigentlich im Endeffekt. Man merkt, dass es ihm richtig Spaß macht, diese Rolle zu spielen. Das Ganze geht ein bisschen um das Drogendealer-Milieu an der Hasenheide. Das ist ein Park oder ein Gebiet in Berlin, was den Regisseur auch dazu gebracht hat, den Film überhaupt zu drehen. Berlin Alexanders kam erst drumherum. Er wollte unbedingt darüber dieses Milieu, wo in einem Park, wo auch sehr viele andere Menschen herumlaufen, aber wo auch so ein gewisses Milieu sich entwickelt hat mit sehr viel Drogenhändlern, Dealern, meistens auch Farbige, die da irgendwie reinrutschen und so weiter. Das wollte er eigentlich damals auf die Bühne bringen. Und auch den ganzen Rassismus drumherum und die ganze Dramatik. Und hat aber dann das verbunden mit Berlin-Alexanderplatz, weil er dachte dann, sehen es mehr Leute insgesamt. Ist aber meiner Meinung nach sehr gelungen. Um das Ende kann man ein bisschen streiten, muss ich sagen. Manche mochten es gar nicht. Ich bin so ein bisschen neutral. Zu dem möchte man nicht verraten, was es ist. Aber es ist ein sehr schöner Film insgesamt geworden. So, das waren so die Filme, die ich jetzt so...
Ja, da hattest du ja zwei anstrengende Tage in Berlin.
Zwei, ja, nee, mehr. Ja, ich weiß, insgesamt war ich, also im Kinos war ich von Montag bis Sonntag, also von Rosenmontag bis letzten Sonntag, war so einiges zu sehen.
Heftig, heftig. Und welcher Film hat dich jetzt da am meisten beeindruckt? Ich meine es ein bisschen rausgehört zu haben, aber nochmal aus deinem Mund.
Also ich würde sagen zwei. Einerseits natürlich Berlin an der Tannerplatz, der hat mich schon sehr beeindruckt insgesamt. Und Futur 3, muss ich sagen, ist sicher ein Film, auf den wir uns alle freuen können, wenn er jetzt im nächsten Kino kommt.
Und wenn da einer rauskriegt, warum der Film so heißt, lasst es uns bitte
wissen. Es lag vielleicht jetzt, dass ich sie mitbekommen habe, es tut mir leid.
Hat es was mit Grammatik zu tun oder ist es irgendwie ein...
Zukunft 3, ja, ich bin jetzt gerade... Es sind drei Protagonisten.
Also ich kriege ja schon Futur 2 kaum mehr hin, ja. Also von daher, oder die dritte Zukunft von wegen erstes Leben, zweites Leben, drittes Leben nach der Flucht oder so, keine Ahnung.
Also sollte bei der Filmwoche kommen und wir darüber berichten, dann werde ich es dahin rausgefunden haben.
Genau, es wäre doch schön, das zu wissen. Vielen Dank, lieber Hartmut. Gerne. Das hast du uns jetzt ja wirklich nochmal schön nahegebracht, was da bei der Berlinale alles so an Wichtigem und Interessantem gelaufen ist.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwulewelle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.